Ja, der Bruder Hobum aus der Versammlung Spandau Nord, der ist bei uns. Wir sind dankbar, dass du bei uns bist und du wirst uns mit dem Gedanken dienen, wie man mit den Sorgen des Lebens fertig wird. Bitte, Bruder Hobum.
Ja, ich nehme mir bei der Vorbereitung dieses Vortrages immer wieder vor, alle Anwesenden um Handzeichen zu bitten, sofern sie mit täglichen Problemen zu kämpfen haben. Aber ich verwerfe diesen Gedanken immer wieder, weil ich nicht beurteilen kann, ob es also positiv wäre oder ob es vielleicht frustrierend wäre. Vielleicht haben ja auch einige von euch keine Sorgen. Schön für euch, genießt diese Zeit. Wir werden heute von einigen Problemen hören oder kurz, wir werden sie kurz betrachten, die der Menschheit heute gegenübersteht. Wir wollen ganz kurz auch nur betrachten, wie Sie es heute versuchen, diese Sorgen zu umschiffen oder zu umgehen. Und eigentlich das Wichtigste für uns, wie uns Gott helfen kann, mit den Sorgen des Lebens fertig zu werden. Ich kann euch mit Sicherheit versprechen, wenn dieser Vortrag vorbei ist, dann werdet ihr die gleichen Sorgen haben, die ihr vorher hattet. Aber vielleicht kann dieser Vortrag so ein klein bisschen zur Linderung oder zu so einer Richtungsänderung beitragen, dass man mal so überdenkt, inwiefern ist es für mich eigentlich wirklich wichtig, mich mit weltlichen Dingen zu beschäftigen oder ob ich wirklich meine Hoffnung auf das stütze, was also Jehova für Gott für uns bereithält. Vorab kann man sagen, wichtig ist natürlich unsere Einstellung, unsere eigene Sichtweise. Es ist wichtig, wie unser Verhältnis zu unseren Mitbrüdern ist. Und ein drittes ist vielleicht noch, ja, dass man diese beiden Dinge miteinander vereint, wie wir es eben auch wissen, dass die Liebe zu Jehova das Erste sein sollte, das Wichtigste. Und das mit unseren Brüdern steht an zweiter Stelle. Vor 18 Jahren war das mein erster Vortrag. Und damals dachte ich, mich betrifft es gar nicht so mit den Sorgen des Lebens. Sehr schade, was da alles so angeführt wurde. Kann aber heute rückblickend sagen, dass ich noch nicht so den Weitblick hatte. War nur auf mich und mein persönliches Umfeld bedacht. Und jetzt ist die Frage, denken wir vielleicht heute auch so? Gibt es denn überhaupt Sorgen des Lebens? Jetzt hat sich in meinem persönlichen Umfeld vieles verändert. Kinder sind größer geworden, die Sorgen sind nicht kleiner geworden. Mit dem Altwerden gibt es Probleme, der eine oder andere hat große Probleme, der andere hat kleine. Arbeitslosigkeit, Auseinanderbrechen von geliebten Familien, auch leider innerhalb der Versammlung. All das sind so Dinge, die uns belasten könnten. Eine andere Frage, hast du vielleicht andere Sorgen? Bist du verschuldet? Hast du eine schwere Krankheit? Ist ein Glied deiner Familie an dem Punkt, die Wahrheit zu verlassen oder hat das schon getan? Ist deine Ehe zurzeit etwas zerbrechlich? Bist du arbeitslos? Wirst du von Gefühlen der Wertlosigkeit geplagt? Auch so ein Thema, was bei vielen mit Sicherheit eine Rolle spielt. Was gibt es so für Sorgen in der Welt? Es war, wie gesagt, im Jahr 1992, als dieser Vortrag da, diese Disposition herausgegeben wurde. Und da wurde zum Beispiel gesagt, die Arbeitslosenzahlen steigen ins Unermessliche. Es fehlt am Lebensnotwendigen. Denn wurde eine Sache gesagt, viele Volkswirtschaftler befürchten den Zusammenbruch des weltweiten Bankensystems. Ja, und da habe ich damals gedacht, Mensch, na, wie soll denn das so einfach passieren? Aber heute, wie gesagt, sehen wir, dass also all diese Dinge, die da angesprochen wurden, also tatsächlich heute Probleme sind. Was machen die Menschen, um diesen Problemen zu begegnen? Es gibt eigentlich drei Gruppen Menschen, die da unterschiedliche Wege, Möglichkeiten suchen. Ein Weg ist, dass viele zu Drogen greifen. Wir wissen, was bei den Drogen letztendlich herauskommt. Den Menschen geht es in der Regel nicht besser, sondern es kommen eher noch schlimme andere Dinge hinzu durch diese Einnahme von irgendwelchen Drogen. Etwas anderes, worauf die Menschen auch ihr Vertrauen setzen, ist zum Beispiel materielle Sicherheit. Materielle Sicherheit, da wurde einmal in einem Wachturm gesagt, von Oktober 2007, leider dreht sich im Leben vieler beinahe alles um Gewinn und um mehr Wohlstand. Man kann jedoch nicht jedes Bedürfnis mit Geld stillen. Das zu glauben ist realitätsfern. Eine Umfrage unter Millionären in Asien ergab kürzlich, dass sich viele wegen ihres Reichtums zwar als Erfolgsmenschen fühlen, aber trotzdem unsicher und besorgt sind. Ja, und das kann man vielleicht auch aus dem eigenen Umfeld so bestätigen, sofern man aufmerksam also mal die Presse liest. Und wurde auch gesagt, vielleicht für uns auch zum Nachdenken, viele machen den Erwerb von Reichtum und Ansehen zu ihrem Lebenszweck. Oft opfern sie dafür ihre Jugend, die Gesundheit, das Familienleben und geistige Werte. Nur wenige halten inne und erkennen solche medialen Traumbilder als den bloßen Widerschein des Geistes der Welt. Und ein Vortragsredner, der hat mal gesagt, die Welt Satans, die glitzert und strahlt und glänzt sehr schön, aber glitzern und strahlen tut auch zum Beispiel eine Seifenblase. Ja? Und so wie so eine Seifenblase zerplatzt, so kann all das, worauf man sein Vertrauen setzt, ganz leicht zerplatzen. Also Geld ist, wie gesagt, auch nicht die Lösung. Etwas anderes, sehr Trauriges, ist zum Beispiel in Asien auch zu beobachten. Das ist, wie gesagt, ein alter Artikel hier von 91. Aber da wurde mal so gesagt, dass die Menschen dort auf Kinder vertrauten. Aber es waren nicht die Kinder. Also die sollten dann für das Alter sorgen, dass man, wenn man älter ist, dass die Kinder dann für einen sorgen. Das Traurige dabei war, dass zum Beispiel festgestellt wurde, dass bei 8000 Abtreibungen 7999 Mädchen waren. Und das stand also in einem Zeitungsartikel, dass man daran sah, dass also den Männern oder den Jungs, wie gesagt, da eben ein gewisser Wert beigemessen wurde und den Mädchen eben nicht. Aber auch diese Hoffnung hat sich, wie man immer wieder auch feststellen kann, als trügerisch erwiesen. Für uns ist ja die Frage bei all den Problemen, die wir vielleicht so kurz angeschnitten haben, wie können wir jetzt selber damit umgehen? Wir müssen auch realistisch sagen, dass wir also nicht denken können, uns selbst wird es nie treffen. Früher oder später werden wir also auch von Problemen oder werden uns Probleme ereilen. Wie können wir unseren Herzensfrieden erhalten, wenn es einmal hart hergeht? Wie können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken? Die gute Nachricht ist, wir können es schaffen, mit den Sorgen des Lebens fertig zu werden. Unsere Einstellung zu Jehova und unseren Brüdern, wie wir es aber sagten, spielte eine große Rolle. Wie kann man es also nun schaffen? Die Formel des Minimierens oder Ausschaltens, um glücklich zu sein, ist oftmals, also der Rat in Sprüche 15, Vers 15, ganz hilfreich. Den können wir mal gemeinsam lesen. Sprüche 15, Vers 15, wer die Bibel dabei hat, wäre schön, wenn er die mit aufschlagt. Sprüche 15, Vers 15 beinhaltet auch so einen großen Teil dieses Vortrags. Eben wie gesagt, es kommt also auf unser Verhältnis zu Jehova an und auf die Sichtweise mancher Dinge. Da wird gesagt in Sprüche 15, Vers 15, alle Tage des Niedergedrückten sind schlecht, aber wer guten Herzens ist, hält beständig Festmahl. Die hier erwähnte niedergedrückte Person hat einen negativen Standpunkt. Die Person, die guten Herzens ist, hat einen positiven Standpunkt. Hört sich so einfach an, aber man kann sagen, die Person mit dem gesunden Standpunkt hält beständig Festmahl. Ihr Glück hängt nicht davon ab, ob die Dinge immer gut gehen. Also selbst wenn mal was schief geht, ist man nicht gleich zu Tode betrübt. Es kann also zwei Personen geben, die haben das gleiche Problem. Der eine ist, ich will nicht sagen fröhlich darüber, aber der andere ist tief traurig darüber. Ein Beispiel ist dazu mir eingefallen, es gab zwei Schwestern bei uns in der Versammlung. Beide sind arbeitslos geworden. Die eine war todtraurig, die andere hat sich gefreut. Warum hat die eine sich gefreut? Die hat gesagt, jetzt kann ich die Zeit nutzen, um mich dem PD-Dienst zu widmen. Die andere war tief traurig, materiell war das gar nicht unbedingt nötig, aber die war tief traurig darüber, dass sie ihre Arbeit verloren hatte. Die eine hatte also, wie gesagt, die Sache positiv gesehen und die andere, die war traurig. Ein anderes Beispiel dafür auch ist vielleicht eine Person im Gefängnis. Man ist im Gefängnis, jetzt hat man die Möglichkeit, zwei verschiedene Sichtweisen an den Tag zu legen. Die eine wäre, dass man auf den dreckigen Boden schaut von dem Gefängnis, wo die Kippen liegen, wo die Leute ihr Papier, ihr Dreck hinschmeißen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, an den Himmel zu schauen. Wenn man an den Himmel schaut, an den blauen Himmel, vielleicht schönes Wetter hat, dann hat man natürlich eine ganz andere Einstellung, als wenn man da auf den Boden des Gefängnisses schaut. Ja? Das ist also eine Möglichkeit. Wie können wir das jetzt auf uns übertragen? Was haben wir für eine Möglichkeit, den Himmel zu sehen oder beziehungsweise das Schlechte zu sehen? Wenn wir uns immer in der Welt umschauen und uns an den Verhältnissen stören, dann gleichen wir eigentlich den Personen, die den Boden anschauen. Wenn wir unser Blick auf das Ziel gerichtet haben, was wir auch im Lied besungen haben, dann werden wir einen ganz anderen Blickwinkel haben. Bloß eins ist für uns alle oder sollte für uns alle klar sein, diese neue Ordnung oder dass wir an diesem Übergang dahin sind, das sollte für jeden von uns klar sein. Es sollte im Herz und Sinn verankert sein. Es sollte also nicht so in weiter Ferne sein, sondern einem sollte klar sein, wir sind an dieser Schwelle zur neuen Ordnung. Ob es jetzt ein Jahr dauert, ob es 10 Jahre dauert, ob es länger dauert, weiß keiner von uns. Aber wir sollten so leben, dass es morgen sein könnte und wir nicht davon überrascht werden. In diesem System, haben wir jetzt auch in den letzten Wochen bestimmt betrachtet, wissen wir, wird es keinen Hunger geben, da wird es keine Krankheiten geben. All diese Dinge, die wir uns so herbeisehen, die werden dann also tatsächlich vorhanden sein. Abhilfe oder die Lösung von Problemen kommt mit Sicherheit nicht von irgendwelchen Menschen, sondern kann nur von Jehova kommen. Im Psalm 3, Vers 8 lesen wir, Rettung gehört Jehova. Der Mensch ist offensichtlich nicht dazu befähigt. Jeremia 10, Vers 23 kennen bestimmt auch die meisten von euch, dass der Mensch nicht in der Lage ist, nur seinen eigenen Schritt zu richten. Wie soll er denn also für die Geschicke der Menschheit vernünftige Möglichkeiten schaffen? In der Vergangenheit gab es einige, die auf Jehova vertrauten. Sie glaubten an die Rettung oder die Hilfe durch Jehova. Einer war zum Beispiel Noah, das ist ein ganz bekanntes Beispiel, Lot und seine Töchter, oder aber auch Daniel in der Löwengrube, der dann auf übernatürliche Art und Weise gerettet wurde. Aber das ist eben die Frage für uns, und die wir auch realistisch beantworten müssen. Wir können nicht erwarten, dass Jehova uns immer auf wunderbare Art und Weise hilft, so wie damals in alter Zeit. Er hilft uns im gewissen Sinne, aber letztendlich müssen wir selbst einen großen Teil dazu beitragen. Psalm 46, Vers 1 möchten wir mal gemeinsam aufschlagen. Und da, wir sprechen ja von Problemen und Sorgen. Und deswegen, wie gesagt, das Verhältnis zu Jehova so wichtig. Psalm 46, Vers 1. Dort wird gesagt, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, die in Bedrängnissen leicht zu finden ist. Also was müssen wir machen? Wir müssen Jehova nur suchen. Er ist offensichtlich leicht zu finden, aber wir müssen uns natürlich an ihn wenden. Sprüche 18, Vers 10, da wird gesagt, der Name Jehovas ist ein starker Turm, der Gerechte läuft hinein und wird beschützt. Ja, also auch wieder unsere Verantwortung, hinzulaufen zu diesem Turm, um eben von ihm Hilfe zu erhalten. Ein ganz wichtiger Text ist Hebräer 13, Verse 5 und 6. Auch das wäre schön, wenn er das mit aufschlagt. Hebräer 13, Verse 5 und 6. Hebräer 13, Vers 5 und 6, dort wird gesagt, eure Lebensweise sei frei von Geldliebe, indem ihr mit den vorhandenen Dingen zufrieden seid. Denn er hat gesagt, ich will dich keineswegs im Stich lassen, noch dich irgendwie verlassen, sodass wir guten Mutes sein können zu sagen, Jehova ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten, was kann ein Mensch mir antun oder was kann mir ein Mensch antun. Und das ist eben, da sind wir wieder bei dem Punkt, Jehova zu vertrauen und auf seine Ratschläge zu hören. Unsere Lebensweise sei frei von Geldliebe. Wie gesagt, auch wir neigen vielleicht manchmal also so ein bisschen auf uns zu vertrauen, sagen, wir müssen uns vielleicht so ein kleines Polster für einen Notfall schaffen. Schätze auf der Erde sind ganz schön und gut, aber Jehova sagt, dass wir uns Schätze im Himmel aufhäufen sollten. Und dass es so eine Wechselbeziehung ist, das ist mir mal so bei einer Person, die ich kennenlernte. Das war ein Hartz-IV-Empfänger, ein Arbeitslosengeld-II-Empfänger. Und der hat von seinem wenigen Arbeitslosengeld-II sich 1.000 Euro zusammengespart. Was hat er mit den 1.000 Euro gemacht? Die hat er unter sein Kopfkissen gelegt und hat gedacht, für Notfälle. Also der Mann war unabhängig davon ein bisschen krank und hat also nicht mehr richtig gegessen, hat sich nicht richtig ernährt und hatte, wie gesagt, wenn was passiert, für den Notfall diese 1.000 Euro. Dieser Mann hätte normalerweise keine Sorge haben müssen, er wäre vom Staat versorgt werden. Dadurch, dass er jetzt zum Beispiel das Geld so mühsam erspart hat, hat er, wie gesagt, seine Ernährung nach hinten angestellt, ist selber schwer krank geworden, ist also dann nachher letztendlich wahnsinnig geworden, also sehr krank geworden, psychisch krank geworden. Aber der Punkt ist eigentlich, dass er fest darauf vertraut hat, dass dieses Geld ihm weiterhelfen könnte. Und das ist für uns auch die Frage, dass wir uns manchmal vielleicht so Gedanken machen, wir müssen alles in die Hand nehmen und denken nicht daran, dass Jehova letztendlich eigentlich für alle das sorgt, was wir fürs Leben benötigen. Und dass er das auch auf gute Art und Weise macht. Es könnte sein, dass wir nicht buchstäblich erkranken, wenn wir auf Geld vertrauen, aber es könnte sein, dass wir geistig erkranken. Und geistige Erkrankung geht immer damit einher, dass man theokratische Aktivitäten eigentlich dann immer vernachlässigt. All das Theokratische tritt in den Hintergrund. Man beschäftigt sich mit anderen Dingen mehr als mit dem, was eigentlich das Wichtigste für uns ist. Wie gesagt, wir haben gesagt, wir sind an der Schwelle zur neuen Welt. Und da wurde mal vor vielen, vielen Jahren das Beispiel der Titanic erwähnt. Und in der Titanic wurde, man dachte, dieses Schiff ist unsinkbar. Und dann hat man auf einmal gemerkt, dass dieses Schiff doch unterging. Und jeder wusste, dass dieses Schiff also in Kürze, wie gesagt, untergehen würde und letztendlich das Leben eigentlich das Wichtigste war. Und da wurde die Frage gestellt, mal in einem Wachturm, ob es jetzt sinnvoll gewesen wäre, sich da ein besseres Zimmer zu besorgen, während das Schiff unterging. Ob man jetzt gesagt hätte, ich hätte gerne ein anderes Schiff gehabt oder abends zum Essen, würde ich gerne ein anderes Menü wählen. Das hätte man mit Sicherheit nicht gesagt. Ein Bruder hatte auch mal gesagt, in Bezug auf dieses untergehende System, eigentlich ist dieses untergehende System wie ein brennendes Haus. Und man würde auch nicht in einem brennenden Haus anfangen, noch zu tapezieren. Ja, das sind so Sachen. Ein anderer Punkt ist, wenn man zum Beispiel jetzt gerade bei den Feiertagen vielleicht feststellt, man hat Besucher, die nach Hause kommen, und hat also Gäste, und einem fällt ein, Mensch, ich müsste ja noch ein bisschen was besorgen. Und man weiß, dass die Geschäfte machen jetzt gerade zu. Man würde schon draußen im Auto sitzen und sagen, na, 10 Minuten haben wir noch Zeit. Dann würde mit Sicherheit keiner von uns wieder reingehen in die Wohnung und sagen, ich habe noch Pfandflaschen zu Hause, die ich noch mitnehmen muss und abgeben muss. Ja? Also das sind so Sachen, wo man einfach, wie gesagt, drüber nachdenken sollte, was für uns selber sehr wichtig ist. Wir können also aus der Vergangenheit lernen. Wir wissen, dass in den Tagen Noahs auch ein System unterging. Und da wird nicht gesagt, dass die Menschen alle böse waren oder dass die sich an materiellen Dingen erfreut haben. Das war nicht das Problem. Das Problem war, dass sie diese materiellen Dinge zu dem Wichtigsten in ihrem Leben gemacht hatten. 1989 gab es einen Artikel und der trug so das Thema Führe ein einfaches, natürliches Leben. Da hat mein Redner gesagt, es wurde zur Masterfrage gemacht, also dass es besonders hervorgehoben wurde. Und da wurden viele gute Ratschläge gegeben. Und da wurde auch die Frage gestellt, wie man selbst so ist, vereinfache ich mein Leben oder kompliziere ich es? Ja, und da wurde gesagt, Dinge sollten den Vorrang haben, zum Beispiel die Bibel zu studieren, den Predigtdienst, sich am Predigtdienst zu beteiligen. Das wäre also eine gute Möglichkeit. Fahrradfahren wurde zum Beispiel auch mit der geistigen Tätigkeit veranschaulicht oder beziehungsweise verglichen. Da wurde gesagt, wenn man Fahrrad fährt, dann muss man natürlich immer wieder treten. Und so ist es auch als Christ. Wenn man also hier tätig bleiben möchte, wenn man nicht stehen bleiben möchte, dann muss man die Zusammenkünfte besuchen, dann muss man am Predigtdienst sich beteiligen. Und das sind alles Dinge, die dafür sorgen, dass man also in dieser Vorwärtsbewegung bleibt. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass man die Sorgen wirklich auf Jehova wirft. Manchmal neigt man dazu, auch selbst so Problemdinge immer selbst lösen zu wollen und vergisst dabei also Jehova, dass er da eine große Hilfe sein könnte. Wir hören oft von Moses oder David oder anderen Personen, die in der Bibel erwähnt werden, aber manchmal sind es gerade so die Personen, die uns nahestehen, die wir vielleicht kennen, die wir aus der Literatur kennengelernt haben. Und eine, die wir da in der Literatur kennengelernt haben, ist zum Beispiel eine Casey Robertson. Das war also ein junges Mädchen. Mit 9 Jahren hatte man bei ihr einen Tumor festgestellt. Also ein sogenannter Wilms-Tumor, das war eine Krebsart. Und sie ist dann, ja, musste mit dieser Krankheit erstmal leben. Und im Laufe der Zeit lernte sie dann die Wahrheit kennen. Da wurde hier gesagt, wie es ihr ergangen ist, wie sie die Wahrheit kennengelernt hatte. Da sagt sie, ihr wurde in der Kirche immer gesagt, glaube an Jesus Christus, lass dich taufen und du wirst in den Himmel kommen. Das erschien mir zu simpel. Ich war zu der Auffassung gekommen, dass man, wenn etwas zu simpel ist, entweder ein Genie sein muss oder etwas nicht ganz in Ordnung ist. Ich wusste, dass ich kein Genie war, also zog ich die Schlussfolgerung, dass ich mit dem, was die Kirche lehrte, etwas nicht stimmte. Ja, das war also ihre Motivation, den Weg der Wahrheit zu gehen oder den Weg des Lebens zu gehen. Und dann wird so ihre Leidensgeschichte in diesem Erwachet vom 22. August 1994 berichtet. Und da wurde, sie sagt zum Beispiel dann, nach vielen Operationen, eine Routine-Röntgenaufnahme meines Brustkorbes ergab, dass sich in meinem gesunden Lungenflügel einige Tumoren befanden. Ich weinte unaufhörlich. Ich hatte mich damit abgefunden, eine Niere verloren zu haben, dann einen Teil der Leber, den größeren Teil des linken Lungenflügels und schließlich einen Teil meines Beides. Aber niemand kann überleben, wenn er beide Lungenflügel verliert. Und auch da hat sie wieder Hilfe bei Jehova gesucht, hat immer wieder zu ihm gebetet. Und hier wurde auch gesagt, dass viele, viele Angehörige ihr natürlich da sehr beigestanden haben. Und ich finde da so beeindruckend bei dieser Erfahrung eigentlich, da hört man nie so eine Klage oder nie so einen Vorwurf. Sie hat immer wieder gesagt, wenn was war, hat sie sich an Jehova gewandt. Und die letzten Worte, also hier ein Rat, den sie noch gibt, da sagt sie: Ich weiß nur, dass es nicht darauf ankommt, ob wir momentan leben oder sterben, sondern vielmehr darauf, dass wir den Segen Jehovas erhalten. Denn nur Gott kann uns ewiges Leben geben. Dadurch, dass ich mir die Hoffnung auf das Leben in der neuen Welt ständig vor Augen halte, meine Bürde auf Jehova werfe und engen Kontakt mit Freunden pflege, die gleiche Hoffnung haben wie ich, habe ich durchhalten können. Ich freue mich darüber, dass andere junge Menschen gesund sind. Ich hoffe, dass sich viele durch meinen Bericht angespornt fühlen und so vernünftig sind, ihre Kräfte im Dienst für Jehova einzusetzen und nicht für unnütze Bestrebungen. Ja? Also jeder von uns hat bestimmt, der hier so sitzt, hat bestimmt schon viele schöne Sachen im Leben erlebt. Aber wenn man diese Geschichte von diesem jungen Mädchen liest, die dann da mit 20 Jahren ungefähr gestorben ist, dann sagt man, es war ein einziger Leidensweg. Und trotzdem ermuntert die auf ihre Art und Weise mit ihrem Lebensbericht, also viele Menschen, so, da haben also auch viele, viele Brüder danach nochmal so eine Dankesbriefe geschrieben dafür, dass dieser Lebensbericht abgedruckt wurde. Und das ist auch eine Sache, das meinte ich vorhin mit diesem Relativieren der eigenen Sicht, dass man manchmal Probleme hat und die doll aufbauscht und denkt, mir geht's so schlecht. Und ein anderer sagt, Mensch, ich habe das und das Problem und mir geht es vielleicht viel, viel schlechter. Also wichtig ist, dass man bei all solchen schlimmen Dingen auch sich immer vor Augen führt, Jehova kann uns letztendlich nur helfen bei dieser Lösung der Probleme und es kann also wirklich eine starke Hilfe sein, die einen letztendlich dazu befähigt, noch solche netten Sachen da für andere Leute, für andere Brüder aufzuschreiben. Das Gefühl, wertlos zu sein, kommt auch bei vielen immer wieder vor, dass es also da Probleme gibt in dieser Hinsicht. Und wenn man manchmal sich so Bilder anschaut mit seinen Kindern, mit den Kindern anschaut, dann sieht man da so, wie gesagt, ja, anders aus als vor 15, 20 Jahren vielleicht. Und die Kinder sagen dann auch, Mann, sehe ich furchtbar aus. Und dabei ist mir so eingefallen, dass wir als erwachsene Menschen manchmal auch so sagen, Mensch, wir machen so viel Fehler. Und das könnte man auch besser machen. Und dann fühlt man sich schlecht, weil man wieder mal einen Fehler gemacht hat. Und da denke ich so, dass es genauso ist, dass Jehova bei uns auch so sieht, dass er unsere guten Seiten sieht. Und dass er nicht sagt zu uns, wie siehst du denn da furchtbar aus, sondern der sagt, so wie du da bist, so liebe ich dich, so mag ich dich. Ja, so wie wir es heute auch im Wachturm letztendlich nachher haben, dass man seinen Kindern immer auf die Schulter klopfen würde und sagen würde, Mensch, du bist so ein liebes Kind, du hast so viele Vorzüge, das ist doch vollkommen egal, ob du da den Anzug anhattest oder ob da der Pullover nicht mehr so schick aussah, wie er heute aussieht, sondern wir würden unser Kind ermuntern und so ist es eigentlich bei Jehova auch. Also wenn da jemand dieses Gefühl hat, denkt immer daran, dass Jehova das mit hundertprozentiger Sicherheit anders sieht. Wie können wir alle helfen? Indem wir aufrichtiges Interesse an unseren Brüdern zeigen. Gibt es bei euch denn jemand, der keine Sorgen oder Probleme hat? Die Frage ist mit Sicherheit nur, wie gut ist miteinander bekannt. Von wie vielen Problemen wisst ihr? Von einigen Brüdern, die sind ein bisschen redseliger, da wissen wir vielleicht alle Sorgen und Nöte, aber bei anderen, die nicht so redselig sind, da wissen wir also relativ wenig. Wodurch werdet ihr ermuntert auszuharren? Also ich muss ehrlich bei mir eingestehen, so eine Lebensberichte, die helfen mir also oftmals weiter, dass man sagt, die eigenen Probleme sind eigentlich wirklich, wenn man es im Allgemeinen so sieht oder sich weit, weit umschaut, sind die also wirklich klein, die Probleme. Ein Kreisaufseher sagte einmal die euch sicherlich bekannten Worte: Der Druck auf uns alle nimmt in der heutigen Zeit stark zu. Unsere einzige Möglichkeit zu bestehen ist, den Gegendruck zu erhöhen. Hattest du schon mal schlimme Sorgen oder Probleme und du dachtest, also heute gehe ich wirklich nicht in die Versammlung? Und nach der Versammlung ging es dir wirklich um einiges besser? Werden die Probleme oder Sorgen zu Hause kleiner? Hier erhältst du Ablenkung, hier sind Brüder, die dich lieben oder die bereit sein sollten, ihre Liebe noch mehr zu zeigen. Umso größer die Probleme wären, umso enger müssen wir uns an Jehova und seine Organisation wenden. Und umso mehr in der heutigen Zeit müssen wir also lernen, da also auch selbst die Initiative zu ergreifen. Wie helfen liebe Worte, wie zum Beispiel, du tust mir leid, ich kann gut mit dir mitfühlen. Oder vielleicht kriegst du mal eine, oder bekommst du mal eine Karte. Ich habe mal hier eine so stellvertretend, da hatte eine, ist der Vater einer Schwester verstorben und da hat dann die Schwester geschrieben, ich wollte diesen kleinen Brief speziell nur für dich schreiben, obwohl ich weiß, dass ihr es alle in diesem Moment sehr schwer habt. Ich kann den Verlust, den du nun empfindest, nur teilweise nachempfinden. Leider kann ich nie die richtigen Worte des Trostes finden. Daher hoffe ich sehr, dass du Menschen um dich hast, die sich um dich kümmern. Denn so eine wundervolle und aufopfernde Frau, die für uns alle ein Vorbild ist, hat die größte Aufmerksamkeit verdient. Ja, also muss man sich mal vorstellen, wenn man so einen Brief bekommt, da hast du erstmal wieder Kraft für ein Jahr. Ja, also, und das ist so eine Sache, die kann wirklich jeder. Das sind manchmal oftmals gar nicht so die Geschenke oder irgendwelche großen Dinge, die man da machen soll. Manchmal ist es ein Schulterstreichen oder vielleicht ist es wirklich mal ein nettes Wort, was man sich hoffentlich vorher gut durchdacht hat. Und für die, die vielleicht mal ein nettes Wort bekommen und das kommt nicht so richtig an, weil die denken, wie kann der denn nur sowas sagen, hätte er doch anders formulieren müssen. Es ist schön, wenn jemand was sagt und das sollte man mit Liebe zudecken, wenn es vielleicht nicht so in der Art und Weise getroffen wird, wie man sich das selber vielleicht gewünscht hätte. Fleh zu Jehova und nimm die Antwort an, die er gibt. Hilfe von ihm durch seinen Heiligen Geist kann uns wirklich helfen. Stimmt das? Und da wird hier mal ein Bibelgelehrter zitiert, der sagt, der Frieden Gottes übersteigt den menschlichen Verstand. Das ist immer so leicht gesagt, aber ein Beispiel da zum Beispiel für ist, dass diese Möglichkeit von Jehova, dieser Heilige Geist, uns wirklich dazu befähigt, viele Situationen auszuhalten. Mag ein Beispiel sein von einem Zeugen, der wurde da geschlagen und seine Mitbrüder wurden auch geschlagen. Interessant finde ich eigentlich nur, was er zum Schluss sagte. Ich bete zu Jehova, er möge doch ihr Leben, das Leben seiner Schafe beschützen. Und sie überlebten alle. Also die wurden aufs Grausamste behandelt. Von ihm wird selber gesagt, er hat noch 90 Tage später darunter zu leiden gehabt. Aber er hat wirklich nur seine Brüder im Sinn gehabt. Also hat an andere gedacht. Und das ist also auch natürlich eine gute Hilfe für uns selber, wenn wir uns nicht selber immer so im Mittelpunkt sehen, sondern wenn wir immer sehen, wie können wir vielleicht dem anderen helfen. Elsa Abt zum Beispiel, die hat auch darüber gesprochen, vielleicht kennt er sie auch vom Namen. Sie hat dann mal einmal so rückblickend gesagt, meine Jahre im Konzentrationslager lehrten mich etwas Wunderbares, nämlich wie sehr Jehovas Geist uns stärken kann, wenn wir unter furchtbaren Prüfungen stehen. Bevor ich festgenommen wurde, hatte ich im Brief einer Schwester gelesen, dass unter schweren Prüfungen Jehovas Geist eine unerschütterliche Ruhe über uns bringen kann. Ich dachte, sie hätte ein wenig übertrieben. Doch als ich selbst durch Prüfung ging, fand ich heraus, dass das, was sie gesagt hatte, der Wahrheit entsprach. Es ist wirklich so, man kann es sich schlecht vorstellen, dass sie so ist, wenn man es selbst nicht erlebt hat. Aber ich habe es an mir selbst erfahren, Jehova hilft. Ja? Also da wurde das Kind weggenommen, die wurden alle getrennt, hat schlimme Zeiten durchlebt, aber auch kein Wort des Vorwurfs oder des Haderns mit Jehova. Warum passiert mir das? Warum gerade ich? Sondern sie hat eigentlich positiv in die Zukunft geschaut und hat gesagt, diese Hoffnung, die uns Jehova verheißt, diese neue Ordnung, die war für sie Realität. Und das ist auch für uns eine wichtige Sache. Wie gesagt, egal in welchen Problemen wir stecken, sich dieses Ziel immer vor Augen zu führen, das ist also wirklich eine wunderbare Sache. Ich habe immer mal so bei gedacht, wenn man manchmal so Werbung liest, dann kann man ja so in Möbeleinrichtungshäusern mal so Probeliegen da. Also jetzt Probeliegen meine ich jetzt auf den Betten und Couchen. Da wurde mal dann so ein Tag angeboten zum Beispiel, dass man sogar da übernachten kann. Mal für eine Nacht, um zu sehen, ob die Möbel da so passend sind. Und da habe ich so gedacht, wenn wir die Möglichkeit hätten, mal einen Schnuppertag im Paradies. Ja, wenn man das einmal sehen, was denkst du, wie ihr alle euch anstrengen würde? Da würde keiner mal hier einschlafen, schläfrig sein, würde müde sein, würde voller Kräfte stecken und würde sich wirklich noch mehr anstrengen, um dieses Ziel zu erreichen. Es wird unsere Vorstellungskraft bei Weitem überschreiten. Und deswegen ist es wirklich, wie gesagt, wichtig. Wir haben guten Grund, positiv in die Zukunft zu schauen. Wir haben eine Hoffnung, die, ja, muss man sagen, Milliarden Menschen nicht haben. Und das ist eine Sache, die sollte man sich bewusst machen. Es ist auch nichts Normales, dass wir hier zusammensitzen. Dass wir uns ertragen, obwohl wir alle Fehler und Schwächen haben. Das ist alles nur der Geist Jehovas. Und der bewirkt, dass wir letztendlich das schaffen können, bis zum Ende auszuharren. Ja, manchmal machen wir den Fehler, dass wir Glück mit der Abwesenheit von Problemen gleichsetzen. Wenn wir das tun, können wir viel ängstliche Sorge und Mangel an Glück erwarten. Nur wer lernt, trotz Problemen innerlichen Frieden zu bewahren, wird eine glückliche Person oder eine Person guten Herzens sein. Ja, ich denke, ihr habt immer noch Sorgen, wie ich am Anfang versprochen habe. Ein Text, den wir vielleicht zum Abschluss noch lesen möchten, 1. Johannes Kapitel 2 und da die Verse 15 bis 17. Das sollten wir uns wirklich ab und zu vor Augen führen. Liebt nicht die Welt, noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles in der Welt, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und die auffällige zur Schaustellung der Mittel, die jemand zum Leben hat, stammt nicht vom Vater, sondern stammt von der Welt. Überdies, die Welt vergeht und ebenso ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt immer da. Schönen Dank.